Herzlich willkommen zum Netzpolitik.org Podcast, eine Ausgabe kurz vor Weihnachten. Mein Name ist Ingo, ich bin Redakteur bei Netzpolitik und ich freue mich, dass bei mir ist heute der Wolfi Christel. Hallo Wolfi.
Hallo.
Wolfi ist Surveillance-Forscher, weiß ich gar nicht, Überwachungsforscher, Privatsphäre-Forscher aus Wien. Wie nennst du dich, Wolfi? Bist du Privatsphäre-Forscher oder bist du Überwachungsforscher?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Manche haben schon immer gesagt, Datenforscher, das ist natürlich besonders dumm, hört sich das an. Ich würde sagen, ich erforsche Privatsphäre und Überwachung, vor allem im Bereich dessen, was Firmen machen, im kommerziellen Bereich, und verstehe mich aber nicht nur als Forscher, sondern durchaus auch als Aktivist.
Genau, du hast, einige kennen dich vielleicht daher, weil du ein Spiel entwickelt hast gemeinsam mit anderen namens Data Dealer, mit dem du quasi anschaulich machen wolltest, wie das Business mit unseren personenbezogenen Daten abläuft, wie Firmen damit Geld verdienen, und du hast im Jahr 2014 war es, glaube ich, für die Arbeiterkammer in Wien eine erste Studie erstellt, wo du einen sehr umfassenden Überblick gegeben hast über das Feld der kommerziellen Überwachung, also was machen Firmen mit unseren Daten, wenn man es jetzt mal ganz runterbrechen will, ja. Also von Big Data und Algorithmic Decision Making bis hin zu der Frage, was bedeutet das für Grundrechte, auch über Privatsphäre hinaus. Und freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du in der Stadt bist gerade und dann auch bei uns vorbeigeschaut hast, weil du eine neue Studie vor ein paar Monaten rausgebracht hast, gemeinsam mit der
Mit der Sarah Spiekermann, genau. Ganz genau.
Ja. Richtig, österreichische Forscherin auch. Und ja, hier bist du mit uns oder mit mir kurz, dich darüber zu unterhalten und uns Einblick in deine Erkenntnisse zu geben. Das freut mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, vor allem deshalb, weil ich offen gestanden das erste Mal hier bei euch zu Gast bin und war natürlich gespannt.
Ja, so aufregend ist es dann gar nicht hier. Ein Büro wie jedes andere fast. Finde ich.
Bis auf die Personen, die hier sind und die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt.
Genau, das sind teilweise die Themen, mit denen du dich auch beschäftigst. Erzähl doch mal, was, wenn du es mal grob zusammenfassen müsstest, erstmal, worum geht es in der Studie, bevor wir vielleicht ein bisschen einsteigen dann.
Ich würde sagen, ganz im Grunde haben wir uns angesehen in dieser Studie, wie sammeln Unternehmen Daten heute, wie analysieren sie sie, welche Schlussfolgerungen ziehen sie über uns daraus und schlussendlich, wie werden diese Daten genutzt und eingesetzt in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen. Das hat natürlich Auswirkungen auf Menschen, wenn Entscheidungen über sie getroffen werden auf Basis ihrer Profile, auf Basis ihrer Daten über ihren Alltag, über ihr Verhalten. Und diese Auswirkungen, die waren für uns natürlich besonders im Kontext, und ausgehend davon haben wir natürlich schon auch überlegt, was ist jetzt eigentlich zu tun angesichts dessen?
Okay, also zu der Frage kommen wir natürlich zum Schluss auch nochmal, aber vielleicht versuchen wir mal so ein bisschen reinzusteigen, was ihr zusammengetragen, rausgefunden habt und wie ihr das kontextualisiert habt. Also ich habe diese Studie jetzt fast komplett gelesen und ich muss sagen, ich habe auch den Vorgänger, ehrlich gesagt, in meiner Masterarbeit verwendet. Da war die sehr hilfreich,
weil es natürlich sehr schön
keinen so umfassenden Überblick auch über die Praxis gibt. Es gibt natürlich immer so anekdotische Geschichten hier. Target kann vorhersagen, wann jemand schwanger ist, und weiß das noch, bevor die Leute das wissen. Und da hat der wütende Vater angerufen, weil das Unternehmen vor ihm wusste, dass seine Tochter schwanger ist quasi. Aber so einen richtig umfassenden Überblick, was wissen wir eigentlich über die Praxis der kommerziellen Überwachung, um es jetzt mal auf so einen Begriff runterzubrechen, gibt es eigentlich selten. Und von daher ist es eine sehr wertvolle, also für mich in meiner Masterarbeit sehr wertvoll gewesen, und habe ich auch mit großem Interesse quasi die aktuellste oder die Neufassung, Erweiterung der Studie gesehen. Einer der Punkte, das spreche ich auch an in der Studie, ist ja, dass man kaum etwas weiß oder erfährt. Das ist eben genau diese Grundsatzarbeit, das zusammenzutragen, schon mal das Schwerste ist. Ne?
Und ich möchte auch dazu sagen, trotz dieser umfangreichen Studie, diesem Report, diesem Buch, wo wir fast 900 Quellen verwendet haben, auf meiner Festplatte hätte ich noch viel mehr, aber irgendwann muss man mal einen Schlusspunkt ziehen, trotz dieser umfassenden Studie muss ich immer noch sagen, wir wissen immer noch sehr wenig. Mhm. Und zwar deshalb, weil die Unternehmen natürlich ihre Tätigkeiten im Geheimen betreiben. Die sind intransparent. Die betrachten das als Geschäfts- und Betriebsgeheimnis, welche Daten sie sammeln, wie sie sie analysieren und wie sie sie genau einsetzen. Und es ist unglaublich schwierig eigentlich, sich da ein Bild zu machen. Und trotzdem haben wir genau das versucht.
Und was, also ich glaube, wir haben den Namen noch gar nicht gesagt, der Studie eigentlich, Networks of Control heißt sie, Report on Corporate Surveillance, Digital Tracking, Big Data and Privacy.
Ja? Ganz genau.
Und was ist dann die Daten, oder was sind eure Quellen, was ist die Datengrundlage?
Ich habe mehrere Jahre jetzt schon mich mit diesem Thema intensiv befasst und immer sozusagen mitgeschrieben, Quellen exzerpiert von akademischen Papers, akademischer Forschung über Reports von Regulierungsbehörden, von europäischen, von englischen bis hin zur Federal Trade Commission in den USA. Natürlich Informationen von Digital Rights Organisationen, von kritischen Datenschutzorganisationen, Schutzorganisationen, aber auch von Zeitungsartikeln. Und nicht zuletzt sehe ich mir sehr oft das an, was die Unternehmen selbst sagen. Mhm. Einerseits auf ihren Websites, in Broschüren, vielleicht auf Vorträgen. Andererseits begebe ich mich dann durchaus in die Untiefen der Entwickler-Dokus und API-Docs, Developer-Docs. Da kann man manchmal auch Dinge sehen, die die Firmen so in der Form so deutlich nicht nach außen kommunizieren. Mhm. Und es hat eben Vorteile, dass die Firmen einerseits gezwungen sind, gegenüber ihren Klienten zu werben. Sie müssen gewisse Dinge offenlegen, ja, so wie das heute funktioniert, dieses Geschäft. Und andererseits eben gegenüber Entwicklern, wenn sie wollen, dass sie ihre Dienste irgendwo einbinden, ja, und Ähnliches.
Okay, wenn wir über das Thema kommerzielle Überwachung sprechen, ist ja oft, haben wir so eine gewisse Schwierigkeit, deren Bedeutung für Grundrechte oder für Menschen so richtig deutlich zu machen. Ne? Viele sagen auch heute noch, naja, ich weiß halt irgendwie, die sammeln viele Informationen über mich, aber das ist ja jetzt letztendlich nicht so schlimm. Das ist im kommerziellen Bereich noch viel schwieriger, ist jedenfalls meine Erfahrung, zu vermitteln, als das jetzt im Bereich staatlicher Überwachung ist. Ne? Da ist irgendwie das leichter zu vermitteln, dass es ein grundrechtliches Problem ist. Auch weil wir ja immer über Potenziale sprechen, letztendlich, wenn es um die Konsequenzen geht. Also es gibt jetzt keinen krassen Fall, in dem eine Person irgendwie von irgendwas, überhaupt keinen Bankvertrag mehr bekommen hat, keinen Handyvertrag bekommen hat, wo uns mal an einer Person festmachen kann, die total ausgeschlossen wird, sondern es geht ja an vielen Stellen auch um die Potenziale. Ne?
Naja, diese klassischen Fälle, wo jemand zum Beispiel wirklich kein Bankkonto oder keinen Kredit bekommt oder keinen Mobiltelefonvertrag, diese Fälle gibt es ja schon und die gibt es schon länger, durchaus. Der Unterschied ist, dass diese Überwachungsökonomie, wie ich sie nenne, sich inzwischen so rapide nochmal verbreitert und vertieft hat in den letzten, würde ich sagen, 10 Jahren, wo vor 10, 15 Jahren diese Bonitätsdatenfirmen, diese Auskunfteien, nur ganz wenig Daten verarbeitet haben, im Wesentlichen die harten gerichtlichen Negativmerkmale, wie man sie bezeichnet, wenn jemand nicht bezahlt hat, eine Rechnung oder Inkasso oder so, dann gibt es halt heute einen unglaublichen Datenreichtum, wo eigentlich durch unser Mobiltelefon, durch unsere Webbrowser-Nutzung, durch die Nutzung von vielen anderen Geräten inzwischen ein konstanter Strom von Informationen über unsere Verhaltensweisen, teilweise fast den ganzen Tag über unser ganzes Leben hinweg an irgendwelche Drittparteien, an irgendwelche Firmen geht. Also hat sich einfach sehr viel verändert in den letzten 10 Jahren.
Aber Datenreichtum ist ja was Gutes, habe ich gerade von Angela Merkel gelernt. Datensparsamkeit, Datenminimierung und Datenschutz passen nicht mehr in unsere Zeit. Datenreichtum ist doch was Gutes.
Ich würde auch sagen, Datenreichtum ist sicher nichts Schlechtes. Ich will natürlich nicht, dass sozusagen sozusagen. Was ich will, ist, wir haben im Moment eine extreme Unbalance zwischen Firmen oder Netzwerken von Firmen, die im Endeffekt alles über uns wissen, und wir als Einzelne, die durchleuchtet werden, analysiert werden, bewertet werden. Wir wissen aber kaum, welche Firmen über uns etwas wissen. Und in dieser Macht und Balance gibt es einen Datenreichtum bei Unternehmen oder bei Netzwerken aus Unternehmen. Hingegen für uns Einzelne ist das quasi undurchsichtig. Und diese Unbalance, da muss man, denke ich, ansetzen.
Ja. Genau, das eine ist, die haben viel, haben die Datenmacht sozusagen oder haben den Datenreichtum allein bei Unternehmen, und dies, das sind diejenigen, die die Analysekapazitäten haben, ne? Und die dann eben, da tragt ihr, wenn wir mal jetzt wirklich reinzoomen in die Studie quasi, tragt ihr auch viel zusammen, was ist eigentlich möglich anhand von Analysen heutzutage, ne? Willst du da vielleicht mal zwei, drei Beispiele sagen?
Ja, was mich erstaunt hat, ist, vor ein paar Jahren war das alles noch etwas theoretisch, diese Begriffe Predictive Analytics, Machine Learning, verschiedene Prognosetechnologien auf Basis von Daten. Inzwischen gibt es Firmen, die offen sagen, sie sammeln zum Beispiel Daten von Online-Quizzes, es haben 40 Millionen Menschen teilgenommen bei irgendwelchen Online-Quizzes, freiwillig, sagen sie.
Klar, wenn man erfährt.
Ja. Und die schlussendlich diese Daten nicht nur für Marketingzwecke verwenden, sondern zum Beispiel auch für Kreditrisikoberechnungen. Und das sind genau die Dinge, wo vor ein paar Jahren hätte man noch gedacht, das sind so die apokalyptischen Vorstellungen. Das denken sich nur so manche technophoben Big Data-Warner. Und jetzt gibt es diese Firmen wirklich, und das sind keine völlig irrelevanten Startups, sondern eine Firma wie Visual DNA, die genau das macht, was ich beschrieben habe, die kooperiert jetzt mit Experian, das ist eine von den drei großen Wirtschaftsauskunftsteilen und Datensammelfirmen in den USA, aber auch mit Mastercard und mit Admiral, das ist ein großer Versicherer in England.
Genau, Admiral, das sind diejenigen, die vor wenigen Wochen eigentlich an den Start bringen wollten, dieses Bonusmodell für Fahranfänger in Großbritannien, ne? Dass sie aufgrund von linguistischen Analyse von deren Facebook-Verhalten sagen wollte, ob jemand eine Risikogruppe ist oder nicht, was Facebook dann unterbunden hat.
Ja, und zwar deshalb, weil ich denke, sie wollen nicht, dass jemand anderer mit ihren Facebook-Daten solche Dinge macht. Genau, weil wir wissen ja, sie haben ein Patent
richtig angemeldet. Genau, das ist der Punkt, auf den ich in dem Text dann auch hingewiesen habe. Okay, und das ist, kannst du noch mehr über diese Kooperation dann erzählen?
Was? Ja, wir haben das dann in ganz anderen Bereichen auch. Mhm. Also ich habe mir angesehen, so Firmen wie Signify oder Signify, die ernsthaft Bonitätsbewertungen auf Basis von Anruflogs, also Metadaten über Anrufe, Anruffrequenzen, wie oft ruft jemand wen an, berechnen die Kreditwürdigkeit von Menschen. Extrem abenteuerlich aus meiner Sicht.
Also wer viel telefoniert nachts oder wie, nach welchem Prinzip funktioniert
das? Naja, das Problem ist, dass wir solche Dinge natürlich überhaupt nicht wissen, weil das sind wiederum Betriebsgeheimnisse. Sie veröffentlichen gewisse Dinge, aber ob die richtig sind, weiß man auch nicht, weil das sind natürlich wieder Marketingaussagen teilweise. Interessant ist nur, dass so eine Firma wie Signify zum Beispiel jetzt wirklich mit großen Mobilfunknetzbetreibern wie Telefonica zusammenarbeitet, auch mit zwei anderen. Und mit einer Datensammelfirma, die auch relativ groß ist, namens Equifax. Okay. Und da sieht man wirklich, dass diese Dinge, die eben vor ein paar Jahren noch als apokalyptisch gegolten hätten, jetzt schon langsam Realität werden, weil all diese Firmen, sage ich jetzt mal ganz salopp, geil drauf sind, irgendwie mit möglichst noch mehr Daten möglichst noch extremere Dinge zu machen.
Ja. Können wir das noch konkreter machen, weißt du, oder kannst du noch, weiß man noch mehr darüber, wie genau die Kooperation dann aussieht zwischen Signify und Telefonica? Also was machen die dann konkret? Die analysieren
aus meiner Sicht, aus meiner zusammenfassenden Wahrnehmung ist es so, dass sie hauptsächlich in Ländern des globalen Südens, teilweise in Südamerika oder in Asien, wirklich jetzt schon Firmen bieten Kredite an, vor allem oft so kurzzeitige Kredite mit hohen Rückzahlungskreditraten. Die Menschen, die dann quasi so nicht kreditwürdig wären, denen wird angeboten, gib uns Zugriff auf deine Telefonmetadaten, okay, und dann werden wir entscheiden, ob du vielleicht doch einen Kredit bekommst. Und diese Firmen verkaufen das ja auch immer so als Inklusion derer, die der sogenannten Underbanked, also diejenigen, die keinen Kredit haben bekommen oder kein Bankkonto haben. Das heißt, das ist eigentlich eine große humanitäre Tat, diese Arten von Credit Scoring Mechanismen einzuführen, nicht nur auf Basis von Telefonmetadaten, sondern Zest Finance macht das in China jetzt auch gemeinsam mit der größten chinesischen Suchmaschine auf Basis von Suchbegriffen. Ja. Aus meiner Sicht ist es aber sehr problematisch, weil genau die, die dann sozusagen die Ärmsten sind, haben dann nur mehr die Wahl, den kompletten Zugriff auf die Clickstreams, auf die Verhaltensdaten ihren Alltags irgendwie zu geben, einem Unternehmen. Und aus meiner Sicht könnte das wirklich darauf hinauslaufen, so wie die Cathy O'Neill, eine amerikanische Big Data-Forscherin und Autorin, mal gesagt hat, quasi die Armen werden vielleicht in Bälde von den Maschinen regiert, während die sich Privatsphäre leisten können, die können dann verzichten, dass sie anderen Firmen den Zugriff auf das eigene soziale Netzwerkprofil, auf die Telefonmetadaten, auf alle Metainformationen über den Alltag geben.
Das sogenannte Datenschutzprekariat, das in Anfängen bereits heute entsteht. Ja,
also ja. Und vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, was ich dann interessant finde, es gibt auch Bereiche, die man vielleicht gar nicht so am Radar hat oder am Schirm hat, wenn man über diese Dinge spricht, wie zum Beispiel Online-Betrugserkennungsdienste. Ja. Online-Betrugserkennung, im Grunde, es hat niemand was, niemand will Betrug. Ne? Das ist eigentlich ein Thema, das völlig klar ist. Natürlich brauchen wir Betrugserkennung. Noch dazu, wenn so viel automatisierter Online-Fraud passiert und so weiter. Aber diese Betrugserkennungsfirmen, wie zum Beispiel TrustDev, die haben unglaublichen breiten Zugriff auf Datenmengen, auf Verhaltensdaten, aber auch auf Identitätsdaten und sogar auf Credit Scores und so weiter und checken in Echtzeit aus unglaublich vielen verschiedenen Datenpunkten, aus Cookie-IDs, aus Mobile-Device-IDs und so weiter und so fort, ob jemand eine Online-Transaktion durchführen darf oder nicht.
Okay, das passiert quasi in Echtzeit, wenn ich irgendwo online was buchen möchte.
Ja, das kann in einem Online-Shop sein, wo man dann quasi bestimmte Bezahloptionen vielleicht gar nicht erst angezeigt bekommt. Das heißt, das kann auch so sein, dass man es gar nicht mitbekommt, dass man runtergeratet wurde aufgrund von irgendwelchen Diensten. Und das Besondere daran ist, wenn man mal geblockt wird von sowas, hat man eigentlich normalerweise keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Man hat keine Möglichkeit zu berufen. Es ist mehr oder weniger fast kafkaesk, weil man ist quasi angeklagt oder blacklisted, hat aber keine Möglichkeit, sich irgendwo hinzuwenden, sich zu beschweren, zu sagen, vielleicht ich will doch, ich bin eh nicht böse.
Ja. Also manchmal, wenn man es überhaupt erfährt, ne, manchmal erfährt man es gar nicht und merkt einfach irgendwas klappt nicht, und wenn, dann hat man nicht mal irgendwie etablierte Mechanismen.
Genau, das wäre für mich eine ganz wichtige Forderung übrigens im Sinne von Verantwortlichkeit von solchen Unternehmen, die solche algorithmischen Entscheidungen auf Basis unserer Daten treffen, dass die wirklich Anlaufstellen bieten, gute Anlaufstellen, wo man nicht von einem Mail-Robot Textblöcke bekommt, sondern wo man wirklich dagegen berufen kann, gegen solche Entscheidungen, die gegen einen getroffen werden. Mhm. Und ergänzend vielleicht noch TrustDev, das ist nicht irgendeine kleine Firma, sondern die gehört zu TransUnion. Das ist ein weiterer von den drei großen Credit Scoring Riesen, Giganten in den USA, die sagen, TransUnion sagt, sie haben Daten von 1 Milliarde Menschen ungefähr, und im Geschäftsbericht sagen sie, schreibt TransUnion, sie haben diese Daten aus 90.000 verschiedenen Quellen. Wir wissen zwar nicht welche, aber das ist die Firma, die auch Online-Betrugserkennung macht. Und aus meiner Sicht sind das Dinge, die extrem unkontrolliert ablaufen, wo es keinerlei Verantwortlichkeit gibt, keinerlei Transparenz und schon gar nicht sowas wie demokratische Mitbestimmung, wie diese Systeme überhaupt entwickelt werden.
Wir haben jetzt ein bisschen über, oder vor allen Dingen gerade erstmal die Beispiele aus dem Bereich der Risikoprognosen oder Betrugsprognosen, Bonitätsprognosen bekommen. Einer der Punkte, die ihr beschreibt oder die du beschreibst in der Studie, ist ja auch das Zusammenwachsen, wie eigentlich solche Datenbanken oder solche Prognosesysteme zusammenwachsen mit den Marketingdatenbanken, ne? Also das ist da eigentlich kein, das sind keine getrennten Sphären mehr, sondern das sind teilweise die gleichen Firmen, die die gleichen Daten auch in anderen Kontexten benutzen.
Ganz genau. Wenn man so ein bisschen in die Geschichte von so Marketing-Datenhandel oder Consumer-Data, Data-Brokers geht, das hat ja so in den 1960er, 70er Jahren ganz früh angefangen. Dann gab es irgendwann das Konzept des Database-Marketing. Es wurden quasi personalisierte Briefe oder Werbebriefe geschrieben, dann kamen diese Kundenbindungsprogramme auf mit Kundenkarten. Das ist die Geschichte in Wirklichkeit von dieser Marketingdatenhandel. Dann gab es quasi sowas wie Adresshandel, Handel mit Listen von Adressen von Personen mit bestimmten Eigenschaften, die zum Beispiel Zeitungen sehr oft verkauft haben, ihre Abonnenten und Abonnentinnen. Und das ist natürlich jetzt in ein gigantisches Online-Marketing-Technologie-Universum explodiert, wo wirklich tausende Firmen in Echtzeit eigentlich unsere Interaktionen aufzeichnen und dann versuchen, uns immer und überall wieder zu erkennen, indem sie die Profile von unterschiedlichen Geräten, Firmen und Plattformen miteinander matchen, also miteinander verknüpfen, auf Basis von beispielsweise unseren E-Mail-Adressen oder Telefonnummern. Das sind sehr gute Identifikationsmöglichkeiten. Der Name ist nicht so wichtig. Sobald diese Firmen den Namen wo rauslassen, sagen sie im Normalfall, das sei anonymisiert. Dabei ist der Name ist ein ganz schlechtes Identifikationsmerkmal. Telefonnummer ist schon relativ gut, Kreditkartennummer ist natürlich viel besser noch. Und dadurch, dass das jetzt in Echtzeit erfolgen kann, ist es eigentlich so, Online-Marketing, Online-Werbung, Online-Targeting funktioniert so, wenn wir eine Website besuchen, dann wird eigentlich unser Profil über eine Kette von mehreren Marketing-Tech-Unternehmen in Echtzeit versteigert. Das heißt, es wird gefragt, die Firmen, Plattformen fragen sich untereinander, wer zahlt mehr für das Profil von dieser Person, die wir da identifiziert haben mit diesen und diesen Eigenschaften. Irgendwer bekommt den Zuschlag und kann dann eine Anzeige schalten, personalisierte Angebote machen und so weiter und so fort. Und in diesen Bereichen werden auch immer mehr, es wird schon im Vorhinein nicht nur in Echtzeit berechnet, wie viel ist eine Person wert für ein Unternehmen als Kunde oder Kundin, das sogenannte Customer Lifetime Value, also der Wert für ein Unternehmen über die gesamte Kundenbeziehung, sondern auch wie riskant ist jemand. Das heißt, es wird unter Umständen schon vorgefiltert, Leute, die riskante Risikoprofile haben, die wird man schon gleich mal ausschließen aus der Werbung. Leute, die wertlos sind für ein Unternehmen, wird man auch ausschließen und das passiert flächendeckend und ohne, dass wir das im Wesentlichen mitbekommen.
Das Potenzial dieser Techniken wird jetzt gerade einigen bewusst im Zusammenhang mit der Wahlgeschichte. Ne? Da gab es ja diesen Artikel, ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt, ja, diesen unfassbar...
Der sogenannte Bombe-Artikel, genau. Würde ich sagen.
Unfassbar weit zirkulierenden Artikel, der das, man kann ihm unterschiedliche Sachen vorwerfen, aber der zumindest sehr anschaulich und gemacht hat, wie das Potenzial dieser Prinzipien ist und der Leute darauf gestoßen hat, die sich da bislang eher noch nicht so viele Gedanken drum gemacht haben, weil es natürlich letztendlich das gleiche Prinzip ist. Ob es nun darum geht, Wähler-Targeting zu machen, ob es darum geht, Werbetargeting zu machen oder ob es darum geht, Kreditwürdigkeit zu berechnen. Ja, es sind die gleichen Prinzipien. Und ich finde, in eurer Studie macht ihr sehr gut deutlich, dass warum es eben nicht nur darum geht zu gucken, Stichwort Privacy, also wer überwacht mich eigentlich, wer bekommt welche Daten von mir oder wie müssen Daten geschützt sein, wo werden die abgegriffen, wo wird mein Verhalten abgegriffen quasi oder Protokolle über mein Verhalten geführt, sondern eben der nächste Schritt dann auch zu machen. Das Themenfeld ist viel größer als nur, oh, irgendwer bekommt meine Daten, sondern es geht dann wirklich auch darum, was wird damit gemacht mit den Daten, ja, wie wird genatscht und
genau, ja.
Welche Verantwortlichkeiten gibt es da? Vielleicht machen wir nochmal einen, bevor wir mal auf die Konsequenzen zum Abschluss nochmal gucken. Ihr habt unterschiedliche bestimmte Player vorgestellt. Ne? Ihr stellt sehr viele Player vor in der Studie, aber so ein paar bekommen extra Dossiers. Da fand ich sehr spannend, dass ihr zum Beispiel Oracle auch vorgestellt habt, von denen bislang die wenigsten eigentlich so auf dem Schirm haben, wie krass die in dem ganzen Business unterwegs sind.
Ich fand das eigentlich selbst sehr spannend, weil Oracle ist den meisten wahrscheinlich bekannt als Datenbankhersteller bzw. als Business-Software-Hersteller. Manche sagen ja sowas wie Oracle oder SAP, das ist quasi das Betriebssystem des Kapitalismus, das sie herstellen. Das war viele Jahre so. Und in den letzten Jahren hat Oracle aber plötzlich auch ganz viele so Consumer-Data- und Online-Tracking-Firmen und Cross-Device-Tracking-Firmen gekauft und hat sich innerhalb von wenigen Jahren eigentlich zu einem der größten Verbraucherdatenhandelskonzerne entwickelt. Die sagen jetzt zum Beispiel, sie haben Profile über 3 Milliarden Menschen. Gut, das ist eine Werbeaussage von Oracle, aber das ist schon mal 3 Milliarden hat, glaube ich, noch niemand irgendwie diese Zahl verwendet. aber gut, sie haben zum Beispiel gekauft vor kurzem diese Firma AddThis. AddThis ist dieses Teil, das in vielen Webseiten eingebaut ist, wo es so Social Media Sharing Knöpfe gibt, also nicht nur Facebook und Twitter, sondern viele, viele andere. Das ist auf 15 Millionen Websites eingebaut, laut AddThis. Oracle hat es gekauft, nicht weil das so coole Widgets sind, sondern weil sie dadurch Zugriff auf diese Clickstreams von 15 Millionen verschiedenen Websites kaufen. Und das ist der neueste Erwerb von Oracle. Vorher haben sie schon Datalogix gekauft. Das ist eine Firma, die extrem viel Transaktionsdaten von Einkäufen angesammelt hat und in der Lage ist, das mit Online Interaktionsdaten zu matchen. Und dann haben sie noch BlueKai gekauft, das ist eine sogenannte Online-Data-Management-Plattform und viele andere. Oracle sagt zum Beispiel, dass sie 700 Millionen Datensätze von sozialen Netzwerken täglich einpflegen in ihr System. Keine Ahnung. Wie gesagt, man muss diese Marketing-Aussagen von so Firmen auch ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Aber das ist schon eine relativ beängstigende Zusammenballung von Kompetenzen. Noch dazu, wo man weiß, dass Oracle ja wirklich ganz viele Software herstellt für Firmen im Bereich Performance Management, für Mitarbeiterüberwachung, für alles, was in Betrieben passiert eigentlich. Die machen natürlich auch Analytics-Software, haben die für verschiedene sehr heikle Bereiche. Und wenn das dann in einem Konzern zusammenwächst, und dann kommt noch dazu, Oracle, und das ist mir immer sehr wichtig, die haben auch so eine Technologie, mit der sie versuchen, die Profile von allen Ecken und Enden miteinander zu verknüpfen. Das ist das sogenannte Oracle Identity Graph, nennen sie das. Und da geht es darum, das stellen sie total offen dar, dass jedes Profil hat, das eine Profil hat eine E-Mail-ID, das andere eine Cookie-ID, das nächste hat eine Mobile-ID. Mobile-IDs können natürlich, das können diese Google Android oder Apple Advertising-IDs sein oder Geräte-IDs. Dann haben sie sogar haben sie dabei so Set-Top-Box-IDs, sorry, also so für von Fernsehern quasi, so Dinge. Und sie zeigen dann mit diesem Oracle Identity Graph, machen sie ein Unified Profile für jeden Consumer können quasi diese Daten zusammenführen. Natürlich anonymisiert.
Klar,
und zwar deswegen, nein, weil sie nämlich aus diesen E-Mail-Adressen und Telefonnummern mit einer Hash-Funktion einen Ziffern Ziffern, Buchstaben, Code machen, mhm. Und ab und dann können Sie das quasi von verschiedenen Quellen her in Echtzeit matchen. Sie sagen jetzt, sobald Sie diesen Buchstaben, Ziffern, Code haben, diesen Hash, ist es quasi de-identified. Das ist aus meiner Sicht lächerlich. Das sagen aber fast alle diese Firmen, verwenden diese Metapher. Ja. Manche sagen auch anonymisiert. Aus meiner Sicht stimmt das überhaupt nicht. Das ist eine Pseudonymisierung. Noch dazu, wo alle diese Firmen die gleiche Methode verwenden, einfach mit einem MD5-Hash das zu hashen. Sowas wie Facebook, die machen das auch. Facebook, würde ich aber sagen, hat fast eine globale Vollerfassung von E-Mail-Adressen und Telefonnummern durch all die Leute, die Telefonbücher und Adressbücher raufgeladen haben. Das heißt, da kann man nicht mehr von es ist lächerlich, davon Anonymisierung zu sprechen. Ja. Und
erst recht ist dieses Bild, davon ist es dann scheißegal, ob sie den Namen kennen oder nicht, weil das spielt keine Rolle dafür, solange sie wissen, wo du gerade bist und diese Entscheidung dann treffen aufgrund dieser zusammengeführten Daten.
Ja? Genau, ich glaube, die Vorstellung, was man sich dabei vorstellen kann, ist, ich kann quasi zu jeder Sekunde, wenn ich irgendeine bestimmte Identifikation mache, wo irgendein Unternehmen darauf gewartet hat, dass ich diese Interaktion mache, also eine bestimmte Webseitenbesuch, eine bestimmte Handy-Mobile-Interaktion, dann kann zielgerichtet irgendein Unternehmen darauf reagieren in der Sekunde.
Ja. Genau. Und dann den Daumen rauf oder Daumen runter machen.
Ganz genau.
Dass es ein großes Geschäftsfeld ist, Zukunftsmarkt und so weiter, ist inzwischen auch zur Politik durchgedrungen. Angela Merkel sagt wirklich ganz klar, wollen wir wirtschaftlich stark bleiben, dann müssen wir jetzt mitmachen bei diesem ganzen Big Data Zeugs und wir dürfen die Unternehmen oder wir dürfen da nicht so viele Regeln machen, sonst zieht der Datenreichtum an uns vorbei und die Amerikaner und die Asiaten räumen es ab und wir Deutschen und Europäer bleiben hängen.
Ja. Wir werden untergehen.
Genau. Ja. Da wird viel auch mit Angst gespielt. Ihr habt aber in eurer Studie auch einige Vorschläge gemacht, wo man zum Beispiel ansetzen könnte. Also es gibt ja auch durchaus den einen oder anderen politischen Prozess. Gerade vor zwei Wochen ist vor zwei Wochen ist ein Entwurf für die E-Privacy-Richtlinie auf der EU-Ebene geleakt worden, die im nächsten Jahr verhandelt wird, wo es zwar nicht um Profiling-Mechanismen geht, sondern wirklich da klassisch um Datenschutz und die Integrität bzw. Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation, wo bestimmte Regeln vorgeschlagen werden zum Thema Online-Tracking zum Beispiel, die Datenbasis oder es zumindest einigen Unternehmen deutlich schwerer machen dürften, die Daten zu erheben, weil wir ja auch sehen, dass Unternehmen sehr kreativ darin sind, immer neue Wege zu entwickeln, die Schutzmechanismen, die Leute sich suchen, irgendwie zu umgehen. Wobei wir da eher gucken müssen, ob überhaupt die Vorschläge, die jetzt geleakt worden sind, die im ersten Entwurf, der öffentlich geworden ist, drinstehen, ob die es überhaupt schaffen, in den endgültigen Vorschlag der Kommission. Da dürften die Lobbybewegungen in Brüssel gerade enorm stark sein. Das ist ein Projekt, wo es läuft. Dann gab es neulich zum Beispiel, hat ein Sachverständigenrat für Verbraucherschutzfragen, ein Expertengremium des Justizministeriums, mal konkrete Vorschläge gemacht, was müsste sich ändern, insgesamt um Verbraucherschutz in der digitalen Welt etwas anzuheben. Also es gibt durchaus, langsam muss man sagen, wenn man sich anguckt, wie lange eigentlich schon die von dir beschriebenen Prozesse laufen, muss man sagen, eben langsam gibt es auch im politischen Bereich Bewegungen und Ansätze wirklich da zu regulieren. Ihr habt sehr konkrete Vorschläge teilweise gemacht, ne?
Ja, aber ich möchte vielleicht eben noch ganz kurz ausholen, an dieser Stelle, ganz wichtig ist für mich, wir sind ja innerhalb, also sehr lange laufen alle diese Entwicklungen, finde ich noch nicht, weil eben 2007 ist das Smartphone eingeführt worden, 2007 hat die Online-Werbung erst begonnen, Menschen auf Basis ihrer individuellen Daten zu targeten, das ist 9 Jahre. Facebook hatte 2007 30 Millionen Nutzer und Nutzerinnen. Das heißt, das ist alles erst sehr jung. Und aus meiner Sicht haben die Unternehmen einfach weitgehend ohne die Einbindung der Öffentlichkeit, ohne demokratische Mitgestaltungsprozesse, völlig alleine diese Realitäten geschaffen von dieser Art von Überwachungsökonomie, in der wir jetzt stecken, wo Menschen permanent klassifiziert und kategorisiert werden und was aus meiner Sicht wirklich problematische Auswirkungen haben kann, bis hin zu Diskriminierung, Ausschluss ganzer Bevölkerungsgruppen, Willkür, Manipulationsmöglichkeiten. Und ich finde es ganz wichtig, dass man wirklich festhält, das lässt sich ändern, das ist nicht alles in Stein gemeißelt, so wie das nämlich viele sehen. Und natürlich geht es viel zu langsam auf der politischen Ebene. Die Europäische Datenschutzverordnung hat Jahre hat das benötigt. Gut, das ist ein politischer Prozess, es geht um Kompromisse und so weiter, aber trotzdem hinkt das so weit hinterher dem, was die Firmen jeden Tag an Realitäten schaffen, dass ich natürlich schon etwas besorgt bin. Ich denke mir, es gibt einerseits so ganz konkrete Ansatzpunkte, wo man jetzt weiterarbeiten muss. Man muss wirklich schauen, dass sowohl die Europäische Datenschutzverordnung, die ab 2018 in Kraft tritt, wo wir an einzelnen Stellen noch nicht sicher sind, eigentlich, wie sich das auswirken wird, weil die Texte so komplett komplex sind, dass vielleicht das noch eine Interpretationsfrage ist in Teilen.
Man sieht es ja auf jeden Fall, es sind ja auch viele Öffnungsklauseln enthalten,
wir müssen,
wo eben die Bundesregierung gerade
schauen, dass die E-Privacy-Direktive nicht alles wieder zunichte macht, was durch die Europäische Datenschutzverordnung noch irgendwie geschafft worden ist.
Oder vielleicht sogar Schlupflöcher füllt.
Ja, genau. Ja. Und dann gibt es so Fragestellungen wie diese nationalen Anpassungsgesetze an die Europäische Datenschutzverordnung, gerade zum Beispiel in Deutschland, wo jetzt ein Entwurf durchgekommen ist, der und ich möchte das jetzt betonen, ich bin kein Jurist, auch wenn ich mir die Dinge immer sehr viel ansehe, aber ich würde mir nicht in letzter Konsequenz jedes Detail zu bewerten zutrauen, aber ich vertraue so Menschen wie Peter Schaar, der sagt, das ist im Endeffekt ein Desaster, dieser Entwurf, die Zweckbindung und die Informationsmöglichkeiten für Einzelne würden dadurch total abgeschwächt. Auf diesen konkreten Ebenen muss man ganz natürlich dranbleiben. Und dann denke ich mir aber schon, wir müssen irgendwie darüber hinausdenken. Wie soll eine zukünftige demokratische Informationsgesellschaft aussehen? Wollen wir wirklich, dass wir, wenn wir zum Beispiel ein Mobiltelefon benutzen heute, eigentlich nur mehr die Wahl haben, ob wir das mit Google oder mit Apple oder mit Microsoft Account benutzen? Jemand, wer nicht technische Fähigkeiten hat, hat eigentlich keine Wahl, wenn man ein zeitgenössisches Telefon benutzen will. Facebook ist so dominant, dass wenn ich keinen Facebook-Account habe, dann exkludiere ich mich aus gewissen gesellschaftlichen Prozessen. Ja. Ich denke, da gibt es wirklich Probleme, die noch viel massiver sind, die von der jetzigen Gesetzgebung noch nicht abgedeckt sind.
Okay, und ich finde, ihr habt noch einen weiteren sehr interessanten Vorschlag gemacht zum Thema Anonymisierung oder beziehungsweise De-Anonymisierung. Wir haben das Thema eben angesprochen, dass es allzu leicht ist, in vielen Fällen vermeintliche Anonymisierung, die in Wirklichkeit oft nur Pseudonymisierung sind, rückgängig zu machen. Und da habt ihr vorgeschlagen.
Ja, ich würde auf jeden Fall meinen, Daten, die von einer Firma oder im Rahmen akademischer Forschung oder irgendwo gezielt anonymisiert worden sind und dann versucht jemand das zu anonymisieren, das sollte eigentlich im Strafrecht verankert sein, das sollte kriminell sein, als kriminell beurteilt werden, unabhängig davon, dass wir ja wissen, dass es keine 100% sichere Anonymisierungsmethode gibt, das ist so komplex, aber das wäre für mich ein sehr pragmatischer, griffiger Vorschlag, zu sagen, das De-Anonymisieren von anonymisierten Daten ist schlicht verboten und wird sanktioniert. Ja. Ich glaube, da kann auch fast niemand etwas dagegen haben in Wirklichkeit.
Das stimmt, ja. Okay, gibt es noch weitere Vorschläge, von denen du jetzt sagst,
ja, also es gibt natürlich noch viele Ansatzpunkte, die ich für wichtig halte. Ich will jetzt das nicht zu sehr da in die Länge ziehen.
Nee, aber freuen sich ja alle, wenn sie, weil alle immer sich den Kopf ringen.
Was mir natürlich wichtig ist, ist, wir brauchen mehr Verständnis und mehr Wissen und mehr Bewusstsein für das, was sich eigentlich ändert durch diese Art von datenbasierter Ökonomie, weil ich glaube, die wenigsten haben das in Wirklichkeit noch begriffen. Wenn jetzt unser Mobiltelefon, die Apps an 50 Drittunternehmen die Daten übertragen oder die Websites, auf die ich besuche, teilweise an 100 Drittunternehmen meinen Klick übertragen, dann kann sich eigentlich niemand so richtig vorstellen, was das bedeutet. Ja. Das ist nicht greifbar, das ist abstrakt. Ich glaube, wir brauchen da andere Bilder, ein anderes Verständnis für diese Prozesse. Es ist nicht mehr vergleichbar damit, dass mich zum Beispiel irgendwo ein geheimer mit dem Fernrohr beobachtet oder irgendein böser Mann beobachtet mich nackt im Badezimmer. Das sind Metaphern, die auch irgendwie nicht mehr passen auf diese Art von technokratische Überwachung. Und dieses Wissen, diese Bildung, wie diese Systeme strukturell funktionieren, nicht, es soll nicht jede Person zum Techniker oder zur Technikerin werden, aber man muss ein Grundverständnis dafür entwickeln, was das überhaupt heißt, damit eine demokratische Debatte überhaupt darüber erst stattfinden kann. Und das betrifft sowohl Jugendliche wie natürlich die gesamte Bevölkerung. Insbesondere glaube ich aber zum Beispiel Techniker und Technikerinnen in Ausbildung an der Universität, Informatik, da sollte einfach nicht nur gelehrt werden, was ist machbar, was ist technisch möglich, möglichst viele Skills, sondern da muss es auch ergänzend sowas wie Ethik geben. Das ist zwingend, weil genau das sind die Menschen, nicht nur Informatik, Wirtschaftsinformatik, Data Science, ein schöner, moderner Begriff, ne? Das sind Felder, wo es eine ethische Grundhaltung braucht, aus meiner Sicht, damit das alles nicht im Desaster endet.
Unbedingt. Ja, vielleicht ist das eigentlich ein wunderbares Schlusswort, zumindest für den Blick auf die Studie. Du selber trägst deinen Teil dazu bei, dass genau das passiert, dass man sich über Auswirkungen und die Praxis, die schon besteht, bewusster wird oder werden kann und auch der Versuch, bestimmte Metaphern und Begrifflichkeiten zu finden, passiert ja nur, wenn man sich damit auseinandersetzt, akademisch und darüber spricht auch. Von daher freue ich mich sehr, dass du hier warst. Kannst du schon sagen, wie es für dich jetzt weitergeht? Gibt es schon neue Projekte in der Richtung?
Ja, also ich muss gestehen, es ist für mich nicht immer einfach gewesen, überhaupt diese ganze Arbeit so ökonomisch und finanziell zu machen, weil ich nicht institutionell angebunden bin, nicht direkt, weder akademisch, also ich stehe immer ein bisschen zwischen den Stühlen, aber strikt quasi, was ich nicht mache, ist quasi Dienstleistungen für Unternehmen. Ich versuche, meine kritische Arbeit da konsequent durchzuführen. Das ist nicht ganz einfach, aber jetzt habe ich wieder eine Finanzierung, Gott sei Dank, bekommen für ein Projekt, das eine Online-Wissensplattform über digitales Tracking und Privacy werden soll. Da werde ich für den Beginn mal sehr viel von meinen Recherchen und Quellen einfließen lassen. Der Arbeitstitel ist Tracking the Trackers. Wahrscheinlich wird es auch dabei bleiben. Ja. Das heißt, die Überwacher überwachen, zurücküberwachen. Da kommen viele Ressourcen rein, Quellen rein, vieles, was ich noch nicht veröffentlicht habe. Profile über Unternehmen, über Datenhandelsunternehmen. Und da mache ich jetzt einmal einen Prototyp und dann hoffe ich, dass man das zu einem kollaborativen Projekt ausbauen kann, wo vielleicht eine größere Anzahl von Menschen, eine Community, vielleicht ein bisschen daran arbeiten kann, die Dinge transparenter zu machen, abseits von dem, was die Firmen freiwillig preisgeben, da einfach ein bisschen daran zu arbeiten, dass diese Informationsasymmetrien und diese Macht und Balancen sich reduzieren.
Ja, das scheint mir ein sehr konsequenter Schritt zu sein. Und ja, dafür alles Gute. Das Projekt, das es hilft, Transparenz für die intransparenten Tracker zu schaffen quasi. Genau. Und eine gewisse Übersichtlichkeit auch mitbringt und irgendwie das ganze Feld ein bisschen greifbar macht. Wer mehr von Wolfi und seiner Forschung hören möchte, der ist herzlich eingeladen. Naja, nun ist auch zu spät, sich ein Ticket zu holen natürlich, aber wer auf dem Kongress ist und mehr wissen möchte über die Arbeit, Wolfi, du stellst kommende Woche beim 33C3 deinen deine Forschung auch vor, ne? An welchem Tag?
Ganz genau. Ich bin, ja, jetzt schaue ich gerade panisch, weil ich bin eh die ganze Zeit über dort. Ja. Aber ich weiß, dass es um 11.30 Uhr ist.
Okay.
Ist das etwas früh eigentlich am Kongress, wenn man um 11.30 Uhr vorträgt?
Ich befürchte.
Darum muss ich natürlich jetzt noch umso wichtiger ist jetzt natürlich die Ankündigung. Es ist am 29.
Okay.
Es ist am 29., ja, ich bin fast sicher. Am 29. um 11.30 Uhr, es ist schon fast zum Mittag, werde ich eine Stunde nicht nur über unseren Report, sondern über meine Forschung, meinen Research sprechen und hoffe, dass ich dabei interessante Sachen für viele Menschen erzählen kann.
Da gehe ich von aus. Also, vielen Dank, dass du hier warst. Viel Erfolg beim Kongress und ja, dir bei der weiteren Arbeit. Viel Erfolg. Wir werden sicherlich noch mehr von dir lesen und hören.
Danke, danke.
Bis dann.